Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich begrüße heute ganz herzlich Dr. Hans-Martin Lücke. Er ist Inhouse Counsel der Deutschen Bank und wir sprechen heute über das Thema Legal Tech in der Rechtsabteilung. Hallo.
Hallo Patrick, schön, dass ich da sein darf.
Gerne. Unser Thema ist Legal Tech in der Rechtsabteilung. Vielleicht fangen wir mal an mit dem aktuellen Stand. Was kannst du denn berichten aus eurer Rechtsabteilung oder allgemein? Was sind da so deine Kenntnisse zum aktuellen Stand von Legal Tech in Rechtsabteilung?
Also ich glaube, das ist sozusagen schon viel geteilt oder mehr geteilt. Zum einen gibt es die generativen KI-Tools. Da glaube ich, gibt es einzelne, die schon sozusagen in der Anwendung sind, aber im Großen und Ganzen ist man dann noch in der Experimentierphase. Dann gibt es die spezialisierten Tools, die manchmal auch schon in die Prozesse eingearbeitet sind und die schon laufen. Aber da ist jetzt nicht die wahnsinnige Dynamik. Also natürlich haben sich die Trainingszyklen insoweit verändert, dass man nicht mehr so viel Trainingsdaten braucht, um solche Tools anzulernen über die neuen Modelle. Aber alles in allem war da auch schon vorher einiges möglich, wenn man entsprechende Trainingsdaten schon hatte. Und von daher, der große Sprung ist, glaube ich, diese Natürlichkeit im Umgang mit der künstlichen Intelligenz und mit den generativen KI. Und dass es so ein bisschen mehr in den Alltag reinkommt und nicht sozusagen versteckt ist hinter so einer Maske. Ja, das ist, glaube ich, momentan der Trend, dass es einfach ein bisschen mehr in die Anwendung, in den Alltag hineinbricht.
Ja, das in den Alltag einbrechen ist natürlich genau die spannende Sache. Also mal so allgemein, was du beobachtest, auch bei Kolleginnen, Kollegen, ja, nutzen die dann irgendwie mal ChatGPT oder so, weil das ist ja immer schwierig, auch wegen Datenschutz und all diesen Dingen. Oder sind es dann eher größere Softwareunternehmen, die auch KI integriert haben? Was ist denn da so das meistbenutzte? Was beobachtest du da so?
Also zum einen ist es natürlich so, dass die Unternehmensumgebungen schon sehr restriktiv damit sind, externe Software zuzulassen. Und wohl auch aus gutem Grunde, gut, weil man immer sozusagen diese Nachrichtenartikel liest, manchmal sind wieder Daten abgewandert.
Ja.
Und davon ist ja sozusagen jeder nicht irgendwie gefeit. Und von daher sind bei uns große Teile einfach gesperrt, weil die einfach sozusagen von dem Zugriff ausgenommen oder sozusagen beschränkt sind. Und dann gibt es natürlich die Tools der großen Hersteller, die irgendwie in anderen Programmen eingearbeitet werden. Sicherlich Microsoft wird wahrscheinlich sehr verbreitet sein, einfach weil Office verbreitet ist. Das ist nun mal die normale Software, die alle haben oder die sozusagen weit verbreitet ist. Und dementsprechend wäre meine Vermutung, dass Copilot das ist, was im breitesten im Einsatz ist. Aber ich höre auch durchaus, dass es Abteilungen gibt, die da in Gesprächen sind mit ChatGPT und der eigenen Instanzen probieren. Das muss man dann halt gucken, mit wem man sinnvollerweise Verträge schließen kann, ohne die eigene Vertraulichkeit irgendwie und die eigenen Datensicherheit irgendwie zu beeinträchtigen. Aber in der technischen Beratung bin ich auch nicht drin, weil meine Rechtsberatungsfälle andere sind.
Ja. Also früher war das ja so, dass in Rechtsabteilungen die letzten paar Jahre vor KI wurde ja immer bestimmte Software benutzt, Vertragsmanagement, Vertragsgenerierung, all diese Dinge. Ja. Und durch KI hat sich das ja alles etwas geändert. Ist das denn so, dass jetzt quasi die alte Software einfach KI drin hat? Oder ist es eher so, dass jetzt das parallel läuft und so wie du meintest, also ChatGPT beziehungsweise von Microsoft die Systeme benutzt werden parallel zu der Software? Oder wie ist da so die Entwicklung?
Also man kann schon sagen, dass das Onboarding und Offboarding von Systemen in Konzernen oder in großen Unternehmen, das geht deutlich langsamer als die Entwicklung, die man auf dem Markt sieht. Und als ich das erste Mal mit ChatGPT zu tun hatte oder dann noch GPT-3, das war 2020 oder 2021 auf dem Hackathon von OMM.
Ja.
Und da hatte einer von den Teilnehmern da so eine Lizenzzugriff auf eine Chat-Umgebung von GPT-3 eben. Und das habe ich sozusagen gesagt, okay, hier guck das mal an, so, ich bin total super, schau es mir sozusagen ausprobiert, direkt zum Halluzinieren gebracht und gesagt, ja komm, das ist das gleiche wie Elisa früher. Also
Ja.
auch ich habe vor wenigen Jahren nicht mir vorstellen können, dass das jetzt so einen Einschlag haben würde. Und auch vor allen Dingen die Breite und die Einfachheit der Nutzung, die man da jetzt sieht. Und es ist bei mir zumindest schon so, dass das Team, die haben damals sozusagen Corona-Verordnungen verglichen mit dem Tool. Und ich habe gedacht, wow, das ist schon krass und technisch schon sehr, sehr fortgeschritten, wie schnell das jetzt einfach ging. Und trotzdem hat auch die Jury die nicht zum besten MVP ausgewählt. Also man muss schon sagen, man sieht nicht so richtig kommen, was passiert. Und die Kauf- und Zyklen und sozusagen Implementierungszyklen in großen Umgebungen sind einfach langsamer als die Bewegung des Marktes. So, und von daher läuft das natürlich schon in gewisser Weise parallel, weil man einfach nicht so fix die Sachen ändern kann. Was ich aber schon erlebe, ist, dass es ein großes Interesse gibt, diese neuen Sachen auszuprobieren und gerade wenn sie niederschwellig sind, wie diese Chat-Situation dann oder diese Chat-Tools, dann will man die auch probieren und auch experimentieren, was man damit machen kann. Ob das nachher wirklich der echte Use Case ist, das weiß ich nicht, aber zumindest sorgt es für ein sehr schnelles Verständnis der Leute, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und wenn dann im zweiten Schritt dann echte Systeme aufgebaut werden, die den Prozess dann tatsächlich anpassen, dann glaube ich, ist das auch ein echter Mehrwert. Und zweiter Gedanke, und wenn man sonst nichts mitnimmt heute, dann glaube ich, ist es bei Unternehmen immer hilfreich, erstmal zu gucken, was ist denn eigentlich im Unternehmen in Anwendung, was gibt es schon an Tools, was hat der Einkauf, was hat HR, was haben andere Bereiche im Unternehmen und kann man das für sich selbst nutzbar machen? Denn dann kann man sich eine ganze Menge an Ärger sparen, an Aufwand sparen, man kann nachher auch die Overhead-Kosten vielleicht zwischen verschiedenen Budgetstellen teilen. Also in Unternehmen würde ich erstmal immer dazu raten, zu gucken, was haben wir eigentlich schon und ist da was dabei, was mir bei meiner konkreten Arbeit helfen kann. Denn dieser Trend, dass wir immer sagen, naja, Legal ist special, das hattest du ja auch schon in einem oder anderen Podcast auch schon mal hier selber, so special sind wir eigentlich gar nicht. Vieles von dem ist halt, ist Standard, ist sozusagen ein Problem, was andere auch schon hatten. Und das ist vielleicht ein Vorteil, den Rechtsabteilungen gegenüber anderen Bereichen haben. Wir sind schon in gewisser Weise eingegliedert in Konzernprozesse, in Unternehmensprozesse. Und es gibt viele Bereiche im Unternehmen, die einfach schon diese Prozessdenke haben.
Also soweit quasi zu den aktuellen Bereichen der Rechtsabteilung und welche Legal Tech Software sie einsetzen. Wie siehst du denn so die, nennen wir es doch mal, Rechtsabteilung der Zukunft in den nächsten paar Jahren? Was wird sich da deiner Meinung nach verändern? Erstmal nur rein Software halber. KI, klar, wird immer mehr werden, aber in welchen Bereichen vielleicht oder was hast du da so für Ideen, was dort passieren wird? Würde ich von dir gerne mal wissen.
Also ich glaube, dass das Interface sich ändern wird. Also sozusagen diese KI-Tools werden wieder verschwinden, sozusagen in der Sichtbarkeit. Es wird irgendwie natürlich in den anderen Tools einfach mit drinstecken. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, weil ich glaube, wir sind in so einer Übergangsphase, wo man irgendwie noch nicht so richtig weiß, was genau sie machen sollen. Und dann werden sie irgendwie also als extra Feature angeflanscht, aber irgendwann wird es dazu kommen, dass es natürlich dabei ist. Und ich glaube immer noch, dass irgendwie Sprache relevanter wird. Also, dass man irgendwie mehr die Tools auch mit Sprache steuert. Das erlebe ich im Unternehmensumfeld eigentlich bislang gar nicht. Und ich glaube, das wird irgendwann kommen. Ich weiß nicht genau, wann es kommen wird, aber ich glaube, dass diese Interaktion mit der Maschine wie mit einem Menschen, dass das einfach natürlicher und sozusagen das Interface sehr verändern wird.
Würdest du denken, also ich meine, man kann ja ChatGPT zum Beispiel auf dem iPhone oder wo auch immer, kann man ja schon mit Sprache ansprechen und auch dementsprechend die Sprache zurückbekommen. Ich weiß, dass es aber nicht so verbreitet ist, ja. Aber empfindest du das als angenehmer, als denn irgendwie was rein zu kopieren oder rein zu sprechen, was dann Text ist? Du kannst ja auch diese Sprache zu Text, ja. Also würdest du das als angenehmer empfinden, wenn du quasi eine KI hast, mit der du dann redest wie mit einem normalen Menschen, ja?
Aktuell nein. Also ich kann auch mit Sprachnachrichten im Privaten bei WhatsApp überhaupt nichts anfangen. Das
Ach,
finde ich
sieh mal.
absolut schmerzhaft. Aber wenn es darum geht, mit Leuten tatsächlich relevante Gespräche zu führen und sozusagen mich auszutauschen, dann wiederum spreche ich lieber auch mit den Leuten, als immer nur E-Mails zu schreiben, weil am Ende kommen noch andere Inhalte mit rüber, wenn man Sprachmelodie hat, wenn man irgendwie Hintergründe hat, man Mimik, man Gestik sozusagen irgendwie noch dabei hat. Also der Text alleine sozusagen hat schon eine gewisse Reduktion in sich und ich glaube, das wird aber momentan mit den Sprachfunktionen nicht mitgenommen. Also die hebeln diesen Mehrwert, den die Sprache hat, hebeln sie noch nicht, dass sie irgendwie da die Emotionen noch dabei haben oder dergleichen. Ich glaube, das wird irgendwann kommen, aber also die aktuellen Einbindungen, und ich kenne auch im Unternehmenskontext, kenne ich niemanden, der irgendwie mit der Spracheingabe irgendwie seine Sachen, also sozusagen die schreiben sozusagen schon, das gibt es durchaus, da kenne ich Beispiele. Aber dass irgendjemand die KI-Tools mit Sprache einsetzt im Unternehmenskontext, da kenne ich bislang niemanden.
Eine der großen Themen ist ja auch immer Contract Lifecycle Management.
Ja.
Ja. Wie siehst du da so die Zukunft? Wird sich da auch was verändern mit KI oder hat das deiner Meinung nach so gar nicht viel damit zu tun? Oder wie ist das? Was könntest du dir da vorstellen?
Ich glaube,
Ja.
dass, also da hat sich, ich glaube, für die Großen hat sich da nicht so viel getan bislang, weil die auch schon vorher die Trainingsdaten hatten. Und wenn sie strukturiert das hätten anlernen wollen oder es anlernen wollten, dann konnten sie das auch schon. In der Breite und für kleinere Einheiten, glaube ich, ist es jetzt einfacher verfügbar, wenn man keine 70 Dokumente eines Typs parat hat, weil man einfach nicht so viel Rechtsstreitigkeiten hat. Dann ist es sicherlich schon jetzt ein echter Gamechanger. Und perspektivisch glaube ich, da wird einfach mehr Standardisierung kommen. Also es wird einfach dann einfacher in der Erkennung, weniger Training und darüber einfacher integrierbar auch in andere Prozesse. Also wie können eigentlich andere Tools mit dem umgehen, was das Contract Management System liefert und da die Schnittstellen. Ich glaube, das wird einfacher werden, weil es einfach nicht mehr Handarbeit ist von jedem Unternehmen für sich, sondern weil es da einfach dann Einheitlichkeiten gibt oder aber es schnell gemacht werden kann mit Large Language Models.
Ist es denn so, dass welche, vielleicht noch ein bisschen konkreter, auch für die Leute, die jetzt zuhören und damit gar nicht so viel anfangen können, weil ich meine, eins ist ja auch klar, die ganzen Rechtsabteilungen, mit ein paar Leuten bin ich da ja so in Kontakt und du ja auch, ja, über so Veranstaltungen und alles, ja, die sind ja doch meiner Erfahrung nach auf sehr unterschiedlichem Stand. Ja, also es hat auch ein bisschen damit zu tun, welche Größe denn die Rechtsabteilung hat. Also bei dir ist es ja eher eine größere und gibt es ja auch welche, wo nur zwei, drei Leute sitzen. Ja, das ist ja dann auch ein bisschen anders. Wie ist denn das so zu bewerten? Wie siehst du da die Unterschiede der einzelnen Council, die du so kennengelernt hast? Ist das so, dass die alle auf einem sehr unterschiedlichen Level sind und glaubst du, das wird sich durch Software in die quasi KI integriert wird, von selber alles erledigen auf einem Level oder muss man selber aktiv werden? Das ist mal für die, die auch zuhören und selber Councilin sind.
Also das Erste, was ich sagen würde, Größe spielt nur bei der nur so weit eine Rolle, dass die Probleme unterschiedliche sind. Also die großen Rechtsabteilungen haben andere Probleme als die kleinen Rechtsabteilungen, aber daraus einen Hinweis dazu zu nehmen, wie technisch adaptiert man schon ist, das kann man nicht machen. Also ich kenne kleine Rechtsabteilungen mit wenigen Juristen, die Dinge tun, die ich gern hätte und mit dem Mund offen steht. Und es gibt auch große Rechtsabteilungen, wo man sagt, wir sind ganz am Anfang, und sozusagen, da ist noch viel zu viel zu tun. Also das ist, sicherlich ist es für die Großen, wenn dann die Ressourcen da sind, auch sozusagen einfacher, größere Ressourcen zu stemmen. Aber dass man sagen kann, die haben einen Vorteil bei der technischen Adaption insgesamt, erlebe ich nicht. Also da die Kleinen können eben so viel schneller Dinge testen und so viel kürzere Entscheidungswege nutzen. Das ist und haben auch beim Rollout viel, viel einfachere Umgebungen. Also da sehe ich echt ehrlich gesagt jetzt keinen Punktvorteil bei der einen oder bei der anderen Seite. Sie haben jeder Probleme für sich, aber es sind andere Probleme und hat nichts zu tun mit der technischen, ja, wie weit man technisch ist in der Implementierung, kann man überhaupt nicht sagen.
Wir hatten ja im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass du mal dazu etwas erzählen wollte, ist quasi, welche Fähigkeiten es auch braucht von den Personen, die also die Software ja am Ende noch verwenden. Es ist ja nicht so, dass die Software, selbst die KI, großartig Dinge selber erledigt. Vielleicht kommt das irgendwann mal, aber im Moment ist es ja nicht so. Das heißt, dieser persönliche Faktor, manche nennen das vielleicht auch Mindset. Wie bewertest du das? Also wie sollten Leute sich da vielleicht gegenüber verhalten, gegenüber eingestellt sein? Also so habe ich das von dir verstanden, dass du darüber mal was erzählen wolltest, über die Fähigkeiten, die man benötigt.
Ja, unbedingt. Also ich glaube, das ist kein Thema, wo man irgendwie ein Training bucht und dann sozusagen damit nach Hause geht und sagt, so, jetzt ist es das. Sondern die Haupteigenschaft, die man irgendwie sich entwickeln muss, ist irgendwie der Wunsch auszuprobieren und eine gewisse Neugier an den Tag zu legen. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt von allem. Und was ich auch sagen würde, ist, dass es ganz schwer ist, die Skills für die Zukunft vorherzusagen, weil die sich einfach ändern. Und das haben wir, glaube ich, alle erlebt bei dem Thema Prompting. Während es dann zeitweise die Aussage gab, ja, wir müssen jetzt alle prompten lernen und wir müssen jetzt irgendwie Prompt Engineer, ist der Job der Zukunft, das wird irgendwie zentralisiert. Und dann merkt man dann irgendwie nach, ja, gar nicht lange, das ist ja irgendwie jetzt, war jetzt vielleicht ein halbes Jahr her, dass sozusagen solche Nachrichten durch die Kassetten gingen. Und jetzt ist es schon wieder so, dass man sagt, okay, man sieht, dass auch die KI selber beim Prompten sehr gut helfen kann. Und von daher ist es, glaube ich, schwer vorherzusagen, welche Skills es eigentlich sind, die man oder welche Fähigkeiten es sind, die man morgen braucht. Aber der Wunsch, Dinge auszuprobieren, der Wunsch, irgendwie mit dem Puls dran zu bleiben, das, glaube ich, wird ganz wichtig bleiben. Und auch der Wille, kritisch zu überdenken, was als Antwort kommt. Weil wir erleben oft, dass die Ergebnisse, die irgendwie ans Text ausgespuckt werden, bei generativer KI, dass die alle sehr überzeugend erstmal klingen. Aber wenn man guckt, dann sieht man eben, dass es nur Wahrscheinlichkeitsautomaten sind, die das nächste Wort raten und dass das nichts damit zu tun haben muss, dass sie auch inhaltlich valide sind. Und da den Leuten beizubringen, dass man das sauber gegenlesen muss und gucken muss, ob das passt, das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Und der zweite Aspekt, der aus meiner Sicht sehr spannend ist, ist die Frage, wie lernen wir eigentlich Leute das nötige Know-how an, das sie nachher brauchen, um die Ergebnisse der KI zu evaluieren. Denn die Sachen, die da wegfallen, sind ja eher Sachen, die irgendwie Leute beim Berufseinstieg gemacht haben. Und die Erfahrungen, die man nachher braucht, um sozusagen die Ergebnisse zu überprüfen, die hat man sich ja irgendwie angeeignet durch Stunden und Jahre Arbeit auch an nicht so produktiven Teilen der Arbeit, die jetzt zukünftig vielleicht auch ein Tool erledigt. Und die Frage, wie kriegen wir es eigentlich hin, da diese Fähigkeiten in die nächste Generation zu übergeben, wenn diese Aufgaben an die Tools übergeben werden? Also ich habe sozusagen in der Ausbildung habe ich Abfallsteuerrecht gemacht und da ist es so, dass man üblicherweise eher so Meister-Schüler-Verhältnisse hat, weil es einfach sehr lernfeindliche Umgebungen sind. Denn so Testamente werden ja erst nach langen Jahren mal auf die Probe gestellt und dementsprechend gibt es da oft kein frühes Feedback für die einzelnen Sachen. Und ich glaube, das ist eine Situation, die ich mir auch für andere Bereiche vorstellen könnte, dass wir mehr in so Meister-Schüler-Beziehungen reingeraten, weil wir eben diese einfachen Aufgaben nicht mehr haben, die Leute brauchen, um die Erfahrung zu sammeln.
Ich würde gerne mal, du hast ja vom Prompting gesprochen, also bei Prompting, das habe ich auch relativ schnell so gesehen, da gab es ja diese Prompting-Kurse und so weiter, dass ich auch selbst relativ schnell gesagt habe, also man kann das machen, sollte das vielleicht auch machen, um das Verständnis zu bekommen, wie das Ganze funktioniert. Aber ich habe auch gleich von Anfang an gedacht, das ist bestimmt nicht die Zukunft, dass da Leute jetzt in mehreren Jahren sogar noch sitzen und da prompten. Das ist also völliger Quatsch, weil natürlich die KI sich ja viel weiterentwickelt und das definitiv nicht nötig ist. Sie wird dann von selber wissen, was du ungefähr willst und durchaus, es hat sich auch schon so geändert, dass ChatGPT jetzt schon viel mehr Nachfragen stellt, als es das gemacht hat vor über einem Jahr und ja eben auch gelernt hat, was will der vielleicht und will der vielleicht das oder das und dann frage ich das. Und auch dieses Ganze am Anfang bei Prompting war das ja noch, versetz dich in die Rolle eines so und so. Das ist meiner Erfahrung nach, wie ich das nutze, vollkommen weggefallen. Also ich glaube, da versteht die KI vollkommen, welche Rolle sie denn einnehmen soll. Da sehe ich auch keine Verbesserung mehr, wenn man das so noch tut. Aber wie gesagt, zum Verständnis der ganzen Sache fand ich es jetzt gar nicht so schlecht, ja. Jetzt wollen wir trotzdem noch ein bisschen dazu kommen, was ich gerade meinte, nämlich nochmal zu den Fähigkeiten der Personen bezogen auf ein Team, würde ich das mal sagen. Ja, also das klang jetzt gerade so ein bisschen so, was du meintest, wie, dass man natürlich interessiert sein soll und sich da auch durchaus selber vielleicht weiterbilden soll und so, ja. Aber das ist ja so ein bisschen so eine individuelle Geschichte. Ja. Nun sind ja die meisten Rechtsabteilungen nicht nur besetzt mit einer Person, sondern mit deutlich mehr. Ist es denn zum Beispiel sinnvoll, dass man sagen würde, man stellt da mal eine Person ab oder so, die sich halt wirklich explizit auch mit einer Einteilung von Arbeitszeit, dass man auch sagt, das musst du jetzt nicht in deiner Freizeit machen, ja, dass man sagt, halte ich da mal auf dem Laufenden von Software, auf dem Laufenden von der neuesten Entwicklung von KI und so weiter. Also meine Empfehlung wäre das, aber wie ist das bei dir? Oder ist das unrealistisch? Weil ich kenne mich da natürlich in der Praxis nicht so sehr aus bei euch.
Also es gibt, glaube ich, beide Modelle. Und es ist ein bisschen, glaube ich, eine Glaubensfrage, ob man ähnlich wie auch mit Themen wie ESG oder Innovation generell, meint man, das ist eine Querschnittsaufgabe, die alle im täglichen Doing machen müssen? Oder meint man, das ist eine sozusagen jetzt während der Transformation eine Aufgabe, die erstmal einzelne Leute vorantreiben müssen, damit sie das in der Breite, die Breite adaptieren kann? Mhm. Und ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, wie weit die einzelnen Gruppen schon sind. Ich glaube, am Anfang hilft es, wenn man dezidiert eine Ansprechperson hat, die man irgendwie sagen kann, okay, das ist der Go-To-Guy und da geh bitte hin, wenn du irgendwie dich ausbilden willst, wenn du sozusagen du was wissen willst, wenn du was probieren willst, dass es einfach jemanden gibt, der so ein bisschen das sammelt. Das hilft, glaube ich, am Anfang schon. Am Ende, glaube ich, muss es irgendwie natürlich in die Arbeit reingebaut werden. Und ich halte wenig von so Innovationstheater-Geschichten, wo man immer wieder beweisen muss, wo der eigentliche Mehrwert der Person ist. Das wird dann, glaube ich, später irgendwann schwierig, weil man dann ja immer sagen muss, man ist noch nicht am Ende. Jetzt würde ich sagen, bei Technologie ist man immer noch nicht am Ende. Von daher vielleicht ist das die Ausnahme von der Regel. Aber an sich, glaube ich, es hilft, wenn Leute das im täglichen Doing einsetzen, wenn man sozusagen es im Alltag einsetzt, wenn es Leute gibt, die Fachexperten sind. Das ist ja auch wichtig für Datenprojekte, dass man eigentlich Datenprojekte auch kaum machen kann, ohne die Experten zu haben, die die Daten auch interpretieren können, die sagen können, okay, das ist jetzt merkwürdig aus dem und dem Grund oder das ist keine merkwürdige Anomalie, weil am Montag haben die alle immer frei oder so. Ja, also was weiß ich, dass man jetzt für Ausgangspunkte hat. Aber und von daher, ich kann mir vorstellen, es gibt beide Modelle. Beide Modelle können irgendwie hilfreich sein, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich vielleicht zu gegenwärtigen, dass das ein wichtiger Teil der Arbeit ist und dass es kein weggeschmissenes Geld ist, wenn man Leuten Zeit gibt, sich mit Technologie zu befassen. Ja. Wenn man das nicht macht während der Zeit, dann muss man es irgendwann von außen holen und das wird teurer und vielleicht in der Zukunft auch gar nicht mehr möglich, weil einfach gar nicht mehr genug Personal da ist, um das alles abzudecken in der Qualität, die man gerne haben möchte. Denn man braucht ja irgendwie technische Fähigkeiten oder technischen Verständnis jedenfalls und Jurakenntnisse, die braucht man ja trotzdem noch. Also das wird ja nicht, Jura kommt ja nicht aus der Mode, es ist sozusagen, es wird ja nur entgänzt. Nein. Und von daher würde ich auch sagen, selbst wenn man kein Interesse an Technik hat, gut, wenn seine Zuhörer jetzt sozusagen dazugehören, dass die kein Interesse an Technik haben, aber es ist eigentlich egal, man sollte sich eine weitere Nische irgendwie besorgen, woran man Spaß hat. Das kann Gestaltung sein, das kann irgendwie einfache Sprache sein, das kann Psychologie sein, das kann irgendwie Behavioral Economics sein. Aber ich glaube, es hilft, wenn man sich ein bisschen breiter aufstellt als nur Jura. Das gilt, glaube ich, ganz, ganz allgemein.
Ja, ich glaube, man muss es wahrscheinlich sogar. Also wir werden jetzt gleich nochmal zum Abschluss dazu kommen, dass ich dich nochmal fragen will, wie quasi die Zukunft der Rechtsabteilung überhaupt sein wird, auch personell, ja. Wie siehst du das denn? Ich habe ja oft in dem Podcast die Frage, also quasi wird der Anwalt ersetzt, ja, wird der Counsel in Rechtsabteilungen ersetzt durch Software. Manche Thesen, auch von mir war eine, dass, wenn ich gehört habe, es gibt da Sam Altman von OpenAI, der sagt, du kannst in Zukunft mit einer Person, kann eine ganze Firma mit KI leiten, also ein Milliardenunternehmen mit KI alleine leiten, ja, dann müsste man ja abwandeln, dass auch eine Person vielleicht eine ganze Rechtsabteilung leiten kann mit Hilfe von KI, wo vorher, also dementsprechend der Größe, nicht nur eine notwendig war, sondern vielleicht 50 oder so, ja. Könntest du dir sowas vorstellen, dass das in der Richtung so kommt, oder ja, weiß ich nicht. Also was meinst du dazu? Es ist ja sowieso, niemand weiß es so richtig. Ja, ja, also, meinst du?
Zunächst kann ich mir vorstellen, ich glaube, dass das Handwerk insgesamt weniger werden wird. Also wir werden dann irgendwie spezielle Tools haben, die dann irgendwie das Ganze in Form bringen, die das Ganze irgendwie hübsch macht. Bei PowerPoint verstehe ich bis heute nicht, warum es da so, also ich werde ja ein oder andere Tool, aber sozusagen in der Breite, warum man Leute Folien malen. Also ich glaube, man wird am Ende, es wird jetzt Handwerk wird in die Tools ausgelagert und man wird deutlich mehr Zeit mit dem Beziehungsmanagement verbringen, weil ich sehe nicht, dass man das schnell irgendwie verändern kann. Die Leute wollen immer noch irgendwie Menschen dabei haben und ich glaube, das ist auch richtig, wenn man sieht, welche krassen Fehler Technik manchmal macht. Also diese Beispiele mit dem weißen Transporter, der dann irgendwie übersehen wurde von dem Auto und so weiter. Und auch da, ich habe jetzt auch mal testweise, habe ich ein Bundesverfassungsgerichtsurteil genommen, habe da eingefügt, Artikel 3 wird abgeschafft und habe dann die KI gebeten, mir eine Zusammenfassung von wichtigen Punkten aus dem Urteil zu geben.
Ja,
und wurde einfach überlesen. Also das hat es nicht als relevanten Punkt in die Zusammenfassung geschafft. Ja. Und wenn man das, glaube ich, jemand lesen würde, dann würde der das immer sagen, was ist denn jetzt hier passiert? Das ist irgendwie total der Bruch. Und die KI erkennt das nicht. Also die ganz krassen Fehler, die die Tools machen, die macht ein Mensch eben nicht, sondern das sozusagen der Mensch macht irgendwie nachvollziehbare Fehler aus Schludrigkeit, aus Unsicherheit, aus Unwissen. Aber so richtig, diese richtig krassen Böcke, die auch eine gut trainierte künstliche Intelligenz immer noch macht, Die passiert da nicht. Von daher glaube ich, der Mensch wird immer noch dabei bleiben und auch die Erfahrungen aus dem Schachcomputern ist ja irgendwie so, dass der Mensch Computer unterstützt, am Ende doch nochmal irgendwie eine bessere Lösung oder eine bessere Ergebnisse erzielt als nur die Maschine oder nur der Mensch. Von daher glaube ich, das wird so eine Symbiose werden. Wir werden irgendwie ein Teil des Teams werden irgendwie Tools werden, die das irgendwie unterstützen und so wird es mit weniger Leuten, wird mehr zu tun sein. Was aber angesichts des demografischen Wandels auch keine große Überraschung ist, sondern einfach eine schlichte Notwendigkeit. Also.
Ja, und möglicherweise demografischer Wandel einerseits und andererseits auch die immer durchaus komplexer werdenderen Umgebungen, rechtlichen Umgebungen, Fragestellungen und so weiter, die müssen ja auch erstmal kompensiert werden eigentlich. Und das kann ja vielleicht KI, aber dadurch braucht man vielleicht gar nicht so viel weniger Leute, sondern es wird einfach nur anspruchsvoller. Ja, das könnte natürlich auch sein. Ich würde dir aber gerne mal fragen aus der Praxis bei euch, aber vor allem auch mit den ganzen Leuten, die du so kennst in dem Bereich. Von wegen, wenn man ein Software-Tool einsetzt in der Rechtsabteilung. Also ich habe mehrfach sowas gehört, wie dass da teilweise Tools mal angeschafft worden sind. Natürlich mit der Idee, das soll uns jetzt helfen. Teilweise wusste man auch vielleicht gar nicht so richtig, was man da kauft, wollte aber was kaufen, damit man einfach up to date ist, ja. Und wie gesagt, was ich öfter gehört habe, ist, dass dann eben teure Dinge angeschafft worden sind, die gar nicht wirklich benutzt wurden über die Zeit. Hast du sowas auch mal mitbekommen? Ja. Oder? Ja, andauernd, ne?
Auf jeder Konferenz führt man solche Gespräche. Man kann nur sagen, bitte testet frühzeitig, was ihr braucht. Man kann sagen, bitte achtet darauf, welches Problem ihr eigentlich löst. Also am Ende lohnt da auch nochmal irgendwie Design Thinking sozusagen zuzunehmen, weil am Ende ist das Problem, was identifiziert wird, oft nicht das Problem, was es wirklich gibt, sondern irgendwie ein Problem liegt dahinter und dann, also von daher, ja, total. Also das erlebt man ständig.
Was glaubst du, warum wurde das dann gemacht? Weil man dachte, ach, das ist jetzt super, das ist neu, das könnte uns helfen und am Ende hat sich aber keiner drum gekümmert oder war das sogar das falsche Tool? Nein. Das habe ich mich immer so gefragt, weißt du, warum passiert das am Ende?
Also ich glaube, es ist einfach wahnsinnig, also es ist erlösend, wenn man sozusagen sagt, wir haben ein Problem und wir kaufen dafür etwas und das löst
Ja.
uns das Problem. Zu sagen, wir müssen erstmal an uns selbst arbeiten, wir müssen am Prozess arbeiten und brauchst du wirklich das, was du da gerade machst? Ist das das, was du eigentlich wirklich, wo ist hier der Mehrwert und wer leistet hier welchen Mehrwert? Das sind viel, viel schwierigere Fragen als wir haben ein Problem, wir kaufen etwas, das löst das Problem.
Ja.
Und von daher ist das, glaube ich, der Kernpunkt, dass man einfach vorher nicht genau hinschaut, was man eigentlich für ein Problem hat. Aber glücklicherweise zumindest dieses Thema, dass die Frage, welches Tool kauft man, deutlich hinten, weiter hinten in der Entscheidungsablauf ist,
Ja.
das hat es ja inzwischen auch auf die Konferenzen geschafft. Also von daher, da bin ich total happy, weil da
Ja.
gibt es eine ganze Reihe von Vortragenden, die das wirklich rauf und runter machen, teils auch sehr launig. Von daher, ja, die haben alle recht. Ich hoffe, dass es irgendwann auch bei den Entscheidern in gleicher Form ankommt. Aber das erleben wir überall. Es gibt schöne Beispiele, intern wie extern, wo es nicht so ist, aber dass mal ein Tool angeschafft worden ist, was, oder vielleicht um noch einen Punkt zu ergänzen, manchmal
Ja.
war es auch zu dem Zeitpunkt damals gar nicht das falsche Tool. Nur das Tool entwickelt sich in eine andere Richtung oder das Tool hat einen anderen Schwerpunkt als das, was man eigentlich braucht. Also wenn
Ja.
man sich, du hast ja vorhin Content Management gesagt, da gibt es ja verschiedene Aspekte. Einmal die Frage, wie gut ist das Tool darin, die Daten irgendwie abzulegen? Wie gut ist das Tool darin, eigentlich den Vertragserstellungsprozess zu begleiten? Wie gut ist das Tool darin, die Verhandlungen zu begleiten? Wie gut ist das Tool in der Archivierung und sozusagen in der Dokumentation? Wie gut ist das Tool im Berechtigungsmanagement? Und es gibt bei den ganzen Tools, die auf dem Markt sind, gibt es nun mal einfach Vorteile und Nachteile, die manche Tools haben. Und wenn der eine Entscheidungsträger, der jetzt sozusagen den Hut auf hat, ihm jetzt ein Aspekt besonders wichtig ist, dann kauft er halt das Tool, was das kann. Und dass die anderen Sachen das möglicherweise nicht können oder dass möglicherweise die Schnittstelle für die Datenextraktion noch nicht da ist, das ist einfach für ihn dann nicht relevant. Und da muss man halt sagen, okay, das muss gar nicht damals eine Fehlentscheidung gewesen sein, sondern da waren einfach bestimmte Interessen, die sich durchgesetzt haben. Und das kann dann dazu führen, dass aber andere Nutzergruppen sagen, ja, das können wir eigentlich, brauchen wir nicht, lassen wir weg.
Ja.
Und es gibt auch schöne andere Beispiele, wo man wirklich sich auf das Tool draufsetzen kann, das andere schon nutzen. Also wenn man meinetwegen eine Beschwerdeabteilung im Unternehmen hat, dann ist es, glaube ich, extrem hilfreich, mal zu gucken, was nutzen die eigentlich. Denn am Ende sind die meisten streitigen Verfahren zumindest, sind ja vorher Beschwerden. Also das irgendwie zusammenzubringen oder wenn man sozusagen das wie eine Produktakte hat, oder bei einem Industrieunternehmen, wenn man dann irgendwie so ein Customer Relationship Management irgendwie hat, dann ist es
Ja.
vielleicht hilfreich, da auch irgendwie anzudocken, um einfach die relevanten Informationen alle zusammen zu haben. Also ich glaube, das ist schon hilfreich, gar nicht, also die Toolfrage am Ende zu stellen, aber das ist inzwischen, glaube ich, ein Allgemeinplatz, den deine Hörer an vielen Stellen bekommen können. Aber
Ja,
ja.
mir fällt auch noch ein, also quasi der ganze Compliance-Bereich, wenn es da Anfragen gibt. Ich denke, dass dafür KI auch sehr gut ist, also als Chatbot quasi dort Dinge beantworten zu können. Also ich glaube, das nimmt auch viel Arbeit ab, weil gerade sowas ja, wenn man denn dafür zuständig ist, dass das viel Arbeit erzeugt, die eigentlich auch wiederkehrend immer die gleiche ist oft, ja. Also
Und um noch einen
ja.
hilfreichen Hinweis zu geben, da wo Workarounds genutzt werden, um schmerzhafte Prozesse zu vermeiden, da kann man in der Regel auch Prozessverbesserungen durchsetzen. Also wenn die Leute ein Tool nicht nutzen, dann ist es wahrscheinlich etwas, woran man arbeiten sollte. Und das ist nichts Boshaftes oder das ist nichts irgendwie, wo man sagen sollte, wir zwingen euch jetzt das Tool zu nutzen, sondern es lohnt sich ja da reinzugucken und zu sagen, okay, warum nutzen Leute das Tool nicht? Ist es umständlich? Ist es irgendwie, dauert es zu lange? Hat das zu lange Ladezeiten? Brauchen wir mehr Ressourcen bei den Servern dahinter? Das sind alles Aspekte. Ist es zu wenig angebunden an andere Tools? Das sind alles
Ja.
Aspekte, die man, glaube ich, dann sich anschauen sollte. Aber wenn jemand einen Workaround sucht oder etwa, oder eine Vorschrift ignoriert, kann es gleichzeitig auch ein Ansatzpunkt sein, um dann etwas zu verbessern für die Zukunft und nicht nur die Person zu drangsalieren und oder zu sagen oder sie richtigerweise zu ermahnen,
Ja.
dass es eben nicht richtig ist, Vorschriften zu umgehen.
Glaubst du denn, dass es sinnvoll ist, auch aus deiner Erfahrung, was du so über die letzten Jahre alles gehört hast, ja, Tool bedeutet für mich jetzt natürlich Software von den ganzen Legal Tech Software Anbietern. Das ist natürlich eine Sache, ja. Aber es haben ja durchaus einige versucht, manchmal auch erfolgreich, eigene Tools zu bauen. Also ich habe auch schon von Sachen gehört, dass Rechtsabteilungen zusammen mit ihrer eigenen IT-Abteilung, gerade in größeren Unternehmen, da eigene Tools gebaut hat. Hast du da Erfahrung? Ist das eher gut? Ist das eher schlecht? Braucht man das heute noch? Weil auch die größeren Unternehmen ja doch immer mehr innovativer da werden, habe ich so das Gefühl, ja. Oder
Ich würde sagen, je näher es an der eigenen Wertschöpfung dran ist, desto eher lohnt ein eigenes Tool. Da Jura ganz oft nicht der Kern der Wertschöpfung ist, lohnt sich erstmal der Blick, glaube ich, woanders hin. Ich glaube es, aber ich würde auf jeden Fall sagen, auf keinen Fall da aufhören, wo die Legal Tech sozusagen Markierungen aufhören, sondern
Ja.
schaut euch auch die Tools an, die allgemein so im Markt für das Problem eingesetzt werden. Und dann
Ja.
kommen wir zurück zum Anfangsempfehlung, schaut, was ihr schon Unternehmen schon habt, was ähnliche Probleme löst. Weil diese Vernetzung im Unternehmen, und ich glaube auch, das ist etwas, wo mit dieser Office-Integration echt ein großer Vorteil drin liegt, diese Vernetzung zwischen verschiedenen Systemen im Unternehmen, das ist, glaube ich, einfach ein Mehrwert, den eine Standalone-Lösung nur schwer heben kann und gegen die sie auch nur schwer bestehen kann.
Ja.
Und
Ja.
wenn man selbst was macht, muss man immer auch sagen, okay, und wer macht eigentlich die Wartung, die Maintenance, die
Die
Updates,
Pflege. Ja.
wer achtet auf Sicherheitslücken und dergleichen? Also das ist wirklich nicht ganz einfach,
Nee.
aber da, wo es die Wertschöpfungsaspekte betrifft, hat man natürlich da die maximale Flexibilität und kann sich auch wirklich einen Wettbewerbsvorteil kreieren. Aber in der Regel ist es in der Rechtsabteilung, sind wir nicht die Kernwertschöpfungseinheit, sondern wir sind, auch wenn wir sozusagen überall mitwirken und überall mit dabei sind, sind wir, ja, bleiben wir eine Risikoabteilung und eine Enablement-Abteilung, und das ist einfach nicht das, wo man jetzt im großen Stil eigene Tools einsetzt.
Ja. Ja, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Also vielen
Schön.
Dank, Martin. Und ja, wir hören uns ja sicherlich nochmal wieder und dann vielleicht mal in absehbarer Zeit schauen wir mal, wie der Markt sich da weiterentwickelt hat und was die Rechtsabteilung der Zukunft dann in der Zukunft macht. Ja, Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank und ja, danke für die Einladung. War sehr schön.
Gerne.